Ich lese irre gerne Bücher und einer meiner Lieblingsautoren, nicht christlichen Lieblingsautoren, ist Tom Clancy. Und er hat unter anderem ein Buch geschrieben, das auf Deutsch heißt Jagd auf Roter Oktober, ist auch in den 80er Jahren mit Sean Connery verfilmt worden, einer der Filme, die ich irre liebe. Und da gibt es eine Szene, wo der russische Kapitän Ramius den Bordingenieur in einem atomgetriebenen U-Boot fragt, wäre es möglich, den Reaktor auf 105% hochzuziehen, also über die normale Last zu fahren, den Reaktor. Antwort vom Ingenieur, möglich, aber nicht empfohlen. Und der Held entscheidet, okay, wir gehen auf 105%. Also man weiß, wenn man den Reaktor eigentlich über 100% belastet, das ist nicht gut für alles, aber manchmal sind das die Situationen, in denen wir uns befinden, mit der wissen, wovon ich rede. Und mir geht es momentan so. Ich habe den Eindruck, ich fahre meinen Reaktor auf 110%. Und von daher möchte ich einfach mal vorab um Vergebung bitten, wenn heute nicht alles rund läuft und smooth läuft. Ich darf am kommenden Freitag in die schöne Schweiz verreisen. Deutschsprachige Schweiz, hoffe ich, weil ich kann die anderen Sprachen nicht. Schweizerdeutsch auch nicht, aber und darf dort Vorträge halten. Und ich habe sie gestern angefangen. Die sind sowas von nicht abgehangen. Also das ist momentan etwas eng. Und nebenbei halt noch ein kleiner Jobwechsel mit etlichen Anschaffungen, die man dann treffen muss, neues Handy und so weiter. Also ist gerade ein bisschen voll. Aber ich freue mich mit euch heute gemeinsam ein bisschen über das Wort Gottes nachzudenken. Und wer bei meiner letzten Predigt vor einem Monat dabei war, weiß, dass ich was Neues einführen wollte. Das ist nicht nur für mich, ja, das können auch die anderen Prediger gerne übernehmen. Und zwar den Theo-Snack. Hat nichts mit unserem Theo aus der Gemeinde zu tun, sondern Theo im Sinne von kleine Theologie-Snacks. Weiß auch jemand, was der erste Theo-Snack war, den wir miteinander behandelt hatten? Samuel weiß es? Okay, alle anderen waren an dem Tag nicht da. Dies bitten wir im Namen Jesu. Diese Formel, die viele Menschen im Schlussgebet haben oder ja, meistens am Ende des Gebetes haben, ist das, müssen wir so beten, können wir so beten, das war der erste Theosnack. Und heute möchte ich mit euch über etwas Komplizierteres sprechen im Rahmen des Theosnacks und das leitet aber auch sehr nahtlos zu dem Thema, über was ich danach mit euch behandeln möchte. Und zwar, die Theologen nennen das die Erkennbarkeit Gottes. Das ist so die klobige Überschrift. Und ich möchte mit euch darüber staunen neu, dass Gott sich entschieden hat, sich zu offenbaren. Das ist die biblische Formulierung. Dass er ist, wie er ist, aber er gibt sich preis. Er gibt Informationen über sich weiter. Und jetzt stellt euch mal vor, Gott hätte sich entschieden, nee, das mache ich nicht. Also ich gucke dich zum Beispiel an, ich weiß nicht, wie du heißt und wenn du mir deinen Namen nicht verrätst und die anderen schweigen, ich weiß nicht mal, wie du heißt. Ich weiß nicht, was dein Lieblingsfrühstücksbrotaufstrich ist, ich weiß nicht, was dein Hobby ist und ich habe keine Ahnung, wie du über Bücher von Tom Clancy denkst. Aber wenn du mir davon erzählst, dann lerne ich dich kennen. Und das ist spannend, dass unser Gott, der so über allem thront, sich entschieden hat, uns Erdlingen, uns Würmchen, uns Sandkörnchen am Strand etwas über sich mitzuteilen. Und deswegen finde ich es total spannend, dass 1. Mose 1 mit diesen Worten beginnt, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Buff! Jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht in den Vortrag nächste Woche reinrutsche, weil genau über die Schöpfung wird es gehen. Aber die Tatsache, dass Gott dem Menschen sagt, wo alles herkommt, ist doch eine traumhafte Offenbarung, oder? Wir erleben ja in unserer Umwelt, was die Menschen machen, wenn sie das nicht glauben. Also, als wenn Gott sich nicht geoffenbart hätte, das schieben sie beiseite und dann fangen sie an, die wildesten Ideen zu entwickeln. Was sollen sie doch machen? Sie haben ja keine andere Chance. Sie interessieren sich dafür, wo kommt der Mensch her, wo kommen die Sachen alle her auf dieser Erde. Und wenn man die göttliche Offenbarung beiseite schiebt, muss man sich Dinge ausdenken. Und das ist dann mehr oder weniger schlau, aber meistens falsch inhaltlich, weil Gott ja der Einzige war, der damals dabei war. Paulus denkt gerne über Gott nach und ich weiß nicht, ob auch das Licht ausschaltet. Ist es gut lesbar? Vielleicht musst du noch ein bisschen nach da rutschen, weil ich kann zwar aus dem Weg gehen, aber der Winkel ist für dich total doof. Ja, alles gut, ja. Ich lese es auch gleich vor, von daher. Paulus denkt gerne über Gott nach und der Römerbrief ist ja ein hochkomplexes Schreiben. Ja, jeder, der den schon mal durchstudiert hat, weiß, wie komplex der Römerbrief ist. Und am Ende von Kapitel 11, und das ist bedeutsam, dass es am Ende von Kapitel 11 steht, sagt er, o Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes. Wie unerforschlich sind seine Gerichte und unaufspürbar seine Wege. Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt? Oder wer ist sein Mitberater gewesen? Denn aus ihm und durch ihn und zu ihm hin sind alle Dinge. Ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Das ist ein super Spruch für eure Stickarbeiten an der Wand, für eure Kalenderblätter, für eure Rückseiten eurer Handys. Aber er steht in Römer 11. Was ist denn Inhalt von Römer 9, 10 und 11? Also was steht davor? Was ist das große Thema Römer 9 bis 11? Das ist die ganze Bibel, sage ich jetzt als Reformierter. Nein, ein bisschen mehr. Wie geht es mit Israel? Also das Buch, der Römerbrief, hat das Thema Rettung. Ja, und da gibt es verschiedene Etappen. Welche Rettung? Wessen Rettung? Und ab Kapitel 9, was ist mit Israel? Wie können wir Christen mit Israel umgehen? Und dann kommt eine hochkomplexe theologische Abhandlung, wie Israel mit dem Christentum zusammen funktioniert. Und am Ende, oh Tiefe des Reichtums. Ja, sowohl der Weisheit als auch der Kenntnis. Wie erfüllt, unerforscht sind seine Gerichte und unaufspürbar seine Wege. Der macht eine theologische Abhandlung, wo viele von uns vielleicht ausgestiegen sind beim schnellen Lesen und sagen, ach, ich gehöre nicht zu Israel, muss ich jetzt nicht alles verstehen. Und dann kommt er in diesen Lobpreis hier. Also er sagt, wow, wenn ich über Gott nachdenke, dann lobe ich ihn. Aber ah nee, das war, ja, mein Foliensatz und ich sind noch nicht ganz synchron. Muss nochmal abladen. Theologie, Erkenntnis Gottes führt zur Anbetung. Das ist der erste Punkt, den ich heute einschlagen wollte. Habt bitte keine Angst vor Theologie. Wenn ich jetzt gesagt hätte, ich halte heute einen theologischen Vortrag, würden einige innerlich abschalten. Bitte versucht wach zu bleiben. Wenn man durch die Theologie sich durchkämpft, dann kommt man zur Anbetung, so wie Paulus hier an der Stelle. Und ich möchte, das war der Eingang, den ich erzählt hatte, mit euch darüber nachdenken, wie sich denn Gott offenbart. Also Theologie ist ja die Lehre über Gott. Also wenn ich über Selbstoffenbarung Gottes rede, wenn ich darüber rede, dass Gott uns Menschen erklärt, wie er ist, dann rede ich von Theologie. Nichts anderes meint das Wort. Theologos, Theos Logos, Lehre über Gott. Also wenn Gott etwas über sich lehrt, ist er ein Theologieprofessor. Ganz simpel. Und Gott hat sich drei Wege ausgedacht, um uns zu belehren. Der erste Weg steht hier vorne für die, die am Rand sitzen. Gottes allgemeine Offenbarung. Es gibt eine allgemeine Offenbarung. Offensichtlich gibt es noch andere Arten der Offenbarung. Aber die allgemeine Offenbarung beschreibt der Psalmist in Kapitel 19 oder im Psalm 19 mit den Worten, die Himmel erzählen die Ehre Gottes und die Feste verkündigt seiner Hände Werk. Ein Tag sagt es dem anderen und eine Nacht tut es kund der anderen. Oder wieder in meinem geliebten Römerbrief, denn sein, damit ist Jahwes, Gottes, unsichtbares Wesen, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, wird seit Erschaffung der Welt in dem Gemachten wahrgenommen und geschaut. Das ist das, was Theologen als die allgemeine Offenbarung beschreiben. Guck in die Natur, schau dir einen Regenwurm an und sei begeistert. Und du merkst, da muss was Intelligentes, da muss ein Gott dahinter gesteckt haben. Diese allgemeine Offenbarung, wir gucken in die Sterne, in die Weiten des Universums, wir schauen uns das Meer an, wir schauen uns den Wasserkreislauf auf der Erde an, das Wasser verdunstet, dass es mit der Wolke irgendwo hingebeamt wird und dann wieder abregnet und dann ins Grundwasser geht und dann in die Pflanzen reingeht und. All das, wir müssen nur hingucken. Und dann nehmen wir wahr, wie Paulus sagt, dass da eine ewige Kraft hintersteckt und etwas Göttliches. Das ist die allgemeine Offenbarung. Und Paulus zieht daraus auch eine Schlussfolgerung. Wer schon diese allgemeine Offenbarung ignoriert, ist auf dem falschen Gleis unterwegs. Das Problem an der allgemeinen Offenbarung ist, oder ich fange mal von oben auf der Folie an, diese allgemeine Offenbarung adressiert ein angeborenes Bewusstsein für die Existenz Gottes. Ich glaube fest, dass jeder Mensch in seinem Inneren ein Suchen danach hat, wo kommt das Ganze her? Da muss es einen Gott geben. Wenn wir dann in diese allgemeine Offenbarung gucken, in so eine Sonne reingucken, wie viel Energie da drin ist, und unser Stern in unserem Sonnensystem ist ein ganz poppliger kleiner Stern, der ist völlig unwichtig, aber legt euch an den Strand und ihr werdet verbrannt im Sommer. Ja, wenn man einguckt, wie viele Sterne, also Sonnen es in unserem in den verschiedenen Sonnensystemen gibt, man merkt sofort, da muss ein ewiger Gott hinterstecken. Da muss ein mächtiger Gott hinterstecken. Da ist Göttlichkeit am Werkeln. Aber eine Blume anzugucken, reicht nicht aus. Die allgemeine Offenbarung reicht nicht aus, weil wir in ihr vier Dinge nicht erkennen. Ich lese kurz vor: Gottes Wesen und Charakter. Schau dir ein Kaninchen an, total interessantes Tier. Aber du weißt nicht, wie Gott ist in seinem Wesen. Schau dir eine Wiese an, wie sie wächst. Und du wirst nicht anhand der Wiese erfahren, was Gottes Plan mit dieser Menschheit ist. Was ist der Wille Gottes für diese Schöpfung? Das sagt dir so ein Strohhalm nicht. Schau dir ein Baby an, was in sich schon ein Wunder ist, ja, wenn es im Mutterleib wächst, wenn es dann irgendwann schlüpft, also unter Mühen rausgedrückt wird. Es ist wunderbar, das zu sehen. Und ich sage sofort, was für ein Gott. Aber ich erkenne nichts darüber, wie dieses Baby von seiner Sündhaftigkeit errettet werden kann und in den Himmel kommen kann. Deswegen, die allgemeine Offenbarung ist gut. Sie ist sozusagen die erste Stufe, damit der Mensch in seinem natürlichen Streben nach Gott sagt, da muss es einen tatsächlichen Gott geben. Das kann nicht durch Zufall entstehen. Aber wir brauchen eine besondere Offenbarung, um mehr über Gott zu verstehen. Jetzt muss ich mich ranhalten, weil das ja eigentlich nur die Einleitung ist. Und die besondere Offenbarung ist Psalm 119, Vers 105, dein Wort ist eine Leuchte für meinen Fuß und ein Licht auf meinem Weg. Oder 2. Timotheus 3, 16, 17, alle Schrift ist eingegeben von Gott und nütze zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Das heißt, neben der allgemeinen Offenbarung, wo man grundsätzlich auf ein göttliches Wesen, auf eine ewige Kraft hingewiesen wird, braucht es die besondere Offenbarung, und Gott hat sich entschieden, sich durch die Bibel zu offenbaren. Also ein Gläubiger, der nur die allgemeine Offenbarung nimmt, ist damit nicht, ist mit der allgemeinen Offenbarung nicht falsch. Ich bin regelmäßig auf Mallorca und ich bewundere Wellen und Wellenbrecher. Ich finde das total beeindruckend, an dem kleinen Pfützchen Mittelmeer zu sitzen und zu sagen, boah, wie viel Gewalt schon in dieser kleinen Pfütze steckt. Und was ist das Mittelmeer im Vergleich zum Atlantik, Pazifik, Indischen Ozean? Nichts. Aber die allgemeine Offenbarung, die ist schon riesig, aber wir brauchen mehr, um über Gott Wirkliches zu erfahren. Und Gott hat sich entschieden, die Bibel dafür zu verwenden. Das ist das Zeugnis der Schrift. Denn in der Bibel lässt sich Gottes Weisheit erkennen, in der Bibel lässt sich sein Wille erkennen, in der Bibel erkennen wir, wie Gott ist. Das ist mein Thema gleich für die Predigt. Und er gibt Orientierung für unser Leben. In der Bibel erfahren wir das, was wir über Gottes Plan wissen müssen. Er hat nie versprochen, dass er alles über sich lehrt, dass er alles über sich erklärt, dass er jeden seiner Schachzüge da erklärt. Muss er nicht, er ist Gott. Aber das, was er offenbart hat, das sollten wir doch intensiv studieren. Denn dafür hat er es uns gegeben. Und wenn wir diese heiligen Schriften studieren, dann erhalten wir Gewissheit über Gottes Liebe, über seine Gerechtigkeit und seine Barmherzigkeit. Das findet sich halt nicht in der allgemeinen Offenbarung, das findet sich nur in der besonderen Offenbarung. Und deswegen, ihr lieben Geschwister, ihr seid auf dem richtigen Weg, wenn ihr naturbegeistert seid, ja, und dann fummelt sich der eine in irgendwelche Würmer rein, weil er sieht, ich habe dich aus Versehen angeguckt, ja, der guckt sich in irgendwelche Würmer rein, der andere liebt Blumen oder Pflanzen, die er in den Garten stellt, damit sie dann im nächsten Jahr irgendwie auch anwachsen. Andere sind, also meine Frau und ich, wir sind immer von diesen Babystadien im Bauch total fasziniert, wie schnell die schon alles haben, was so ein Mensch eigentlich braucht, diese kleinen Würmchen. Aber es ist wichtig, dass ihr alle nicht die besondere Offenbarung beiseite schiebt und sagt, naja, ich bin ja von Gott begeistert. Ich glaube, dass er alles gemacht hat. Ja, aber Gott hat sich entschieden, uns mehr als das zu offenbaren, indem er uns dieses Buch aus den 66 Teilbüchern bestehend gab. Vollständig, der Vollständigkeit, aber es gibt noch einen dritten Weg, in dem sich Gott geoffenbart hat, und das ist Jesus Christus. In Johannes 14, dem Evangeliumsbericht, der sehr spät geschrieben ist, vermutlich in den 80er Jahren oder 90er Jahren, während die anderen drei Evangelien eher in den 30er Jahren geschrieben sind, da sagt Johannes, oder schreibt Johannes, dass Jesus zu ihm spricht, also zu Philippus: Solange bin ich bei euch und du hast mich nicht erkannt, Philippus. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Und wie sagst du, zeige uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich in dem Vater bin und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch rede, rede ich nicht von mir selbst. Der Vater aber, der in mir bleibt, tut seine Werke. Könnt man länger drüber nachdenken. Ich führe diesen Vers nur an, um euch klarzumachen, allgemeine Offenbarung wichtig, besondere Offenbarung, die Schriften wichtig. Und ihr seid wirklich gut beraten, wenn ihr euch viel mit der Person Jesu beschäftigt. Also gerade die 4 Evangeliumsberichte, die wir am Anfang des Neuen Testamentes haben, dann auch viele Kommentare, die wir dann in den Briefen von Paulus und Petrus und anderen haben, dass wir uns damit intensiv beschäftigen und immer danach uns ausstrecken zu verstehen, wie Jesus ist. Weil wenn wir Jesus verstehen, verstehen wir den Vater. Gebt das nicht auf. Gebt euch nicht mit wenig Wissen über Jesus zufrieden, sondern ringt darum, viel zu wissen. Ich mache jetzt einen Cut, einen Wechsel. Und heute Morgen kam mir so eine Analogie. Ich hoffe, dass die jetzt noch passt. Ihr wisst, dass ich seit sehr vielen Jahren mit meiner Frau verheiratet bin. Und jetzt stellen wir uns vor, die Helga würde mich fragen, du Ansgar, hast du deine Frau erkannt? Weißt du, wer deine Frau ist? Und ich sage, Entschuldigung, nach 38 Jahren Beziehung, natürlich weiß ich, wer meine Frau ist. Na, erzähl doch mal so ein bisschen. Ja, sie wäscht meine Wäsche. Sie kocht mein Essen. Sie kauft die dafür notwendigen Dinge ein und auch die anderen Leckerlis, die man so mal nebenbei verdrückt. Sie hat meine Kinder zur Welt gebracht, hat die zur Schule gebracht. Jetzt könnte ich stundenlang weitermachen. Was habe ich die ganze Zeit gemacht? Ich habe beschrieben, was sie tut. Ist das Erkenntnis einer Person? Ich sag mal, das kriegt eine Videokamera auch irgendwie hin, also zu beobachten. Und ich möchte uns einladen mit dem zweiten Teil, der sehr dynamisch sein wird. Ihr müsst gleich mitmachen. Ihr seid sozusagen der Regisseur. Ich möchte euch einladen, mit mir über Gott mal nicht nachzudenken als derjenige, der dieses und jenes gemacht hat. Ja, er hat die Himmel und die Erde geschaffen und dafür beten wir ihn an. Völlig richtig. Es ist auch richtig, dass sie für mich Essen kocht und sie kriegt hoffentlich oft genug auch dafür ein schönes Dankeschön von mir. Aber Erkenntnis heißt doch, dass ich weiß, wie ein Mensch ist, was ihn als Menschen ausmacht. Und genauso geht es uns um Gott. Wenn wir in unserem Gebetsleben Gott immer nur Danke sagen für das, was er tut, dann tun wir damit richtig. Das Problem ist das Wort nur. Wenn wir nur Danke sagen für das, was er tut, aber ihn nicht dafür anbeten, für die Person, für die Persönlichkeit, die er ist, dann greifen wir irgendwie zu kurz. Meine Frau hatte in unserem Eheurlaub dieses Jahr jeden Morgen auf dem Frühstückstisch einen kleinen Liebesbrief von mir. Ich hatte im Vornherein vorbereitet, Kinder haben mich ein bisschen unterstützt, dass wir ihr jeden Tag geschrieben haben, was wir an ihr schätzen. Und ja, ich habe es jetzt nicht gezählt, aber da kamen auch Dinge, gerade die Kinder, danke, dass du dich so um uns gekümmert hast, als wir klein waren. Ja, das ist ein berechtigtes Lob. Ich habe Wert gelegt darauf, ihr zu sagen, was ich an ihrem Wesen, an ihrem Charakter, das, was Lissy unterscheidet von anderen Müttern, die ja auch kochen, einkaufen und Kinder pflegen, das wollte ich betonen. Und ich lade euch ein, in so eine Liebesbeziehung zu eurem Heiland, zu eurem Herrn im Himmel, zu dem Schöpfer dieser Welt neu einzutreten, indem ihr nicht nur darüber nachdenkt, danke Herr dafür, dass du mir einen neuen Job geschenkt hast, ja? Wäre ja mein Gebet. Danke dafür, dass du mich von der Krankheit bewahrt oder aus dieser Krankheit rausgeführt hast. Das ist berechtigt, aber lasst uns lernen, Gott mehr zu erkennen, wie er selbst ist. Und deswegen dieser Theosneck am Anfang. Gott offenbart sich mit bestimmten Eigenschaften, damit wir sie lernen. 2. Timotheus 3,16. Das Wort Gottes, die Heiligen Schriften sind dafür da, dass wir daraus belehrt werden. Und deswegen möchte ich euch einladen, mehr über das Wesen Gottes nachzudenken. Und ich werde euch 15 Eigenschaften Gottes hier vorne jetzt an die Wand schmeißen. Und wir werden mal gucken, wie viel Zeit wir noch haben. Wir haben ja ein bisschen später gestartet mit dem jetzigen Teil hier. Aber wir werden uns einzelne der Eigenschaften angucken. Die dürft ihr euch dann aussuchen. Ruft dann wieder zu, dann nehmen wir eine der Eigenschaften und denken mal drüber nach. Diese 15 Eigenschaften beschreiben aber Gott nicht abschließend. Das ist nur eine Auswahl. Eine mir sehr wichtige Eigenschaft steht da gar nicht dran, nämlich, dass Gott zornig ist. Hatte ich vorhin in der ersten Stunde ins Gebet deswegen einfließen lassen. Also mein Ziel ist jetzt mit euch, dass wir uns einfach mal 15 Eigenschaften schon mal angucken, die ich zufälligerweise auch ausgedruckt mitgebracht habe. Das heißt, wer will, kann sich nachher das Heftchen hier nehmen. Für die mit guten Augen, ich wollte einfach Papier sparen, gibt es dieses kleine Heftchen. Für die, die nicht mehr ganz so gute Augen haben, gibt es das auch in normalgroß. Aber davon habe ich, glaube ich, nur 5 Exemplare. Also ihr müsst jetzt nicht mitschreiben, sondern einfach mal mit hineingehen in diesen Flow. Gott, ich will dich nicht nur loben für das, was du tust, sondern ich will mich in dich verlieben, in die Person, in die du bist. Und das Verlieben ist nicht immer einfach. Weil manche Eigenschaften sind uns vielleicht gar nicht so willkommen. Gucken wir uns also Eigenschaften Gottes an. Und es ist kein Zufall, dass die Kinderstunde genau das zum Thema sich gemacht hat. Ich weiß nicht, wann ihr anfangt, ob das jetzt schon startet, aber demnächst wird unsere Kinderstunde hier mit den Kurzen über Eigenschaften Gottes reden. Und deswegen ist es schön, wenn ihr Erwachsenen das wisst, was man da so wissen kann. Und die ganz Kleinen, okay. Und wenn die ganz Kleinen kommen, dann seid ihr ja gut vorbereitet. Ja. Aber ich finde es schön, wenn Kinderstunde oder kleine Kinderstunde in dem Fall und die Erwachsenen synchron laufen, dass man sich am Essenstisch ein bisschen unterhalten kann. Bringt den Kurzen bei, wie Gott ist. Denn Gott hat sich offenbart, damit wir verstehen, wie er ist. So, mal schauen, ob das jetzt ja alles so klappt, wie ich mir das dachte. Ach ja. Als Reformierter muss ich natürlich Jean Calvin immer wieder mal zitieren. Nein, Calvin hat in seinem dicken Standardwerk im Unterricht der christlichen Religion einen Satz geschrieben. Ich habe den mal ein bisschen modernisiert. Gott zu kennen bedeutet mehr, als nur zu glauben, dass es ihn gibt. Ich wiederhole nochmal. Gott zu kennen bedeutet mehr, als nur zu glauben, dass es ihn gibt. Es geht darum zu verstehen, was wir wirklich über ihn wissen müssen, damit er geehrt wird und wir daraus Gutes empfangen. So, wir haben jetzt hier eine Grafik von 15 Eigenschaften. Jetzt siehst du sie auch. Aber nicht spicken, was da drunter steht. Und lasst mal eure Augen drüber schweifen, das ist so wie eine Uhr aufgebaut, also von rechts oben einmal im Kreis durchgehen. Und ich rechne damit, dass die meisten euch jetzt nicht überraschen, dass er sagt, was? Habe ich ja noch nie gehört. Wie gesagt, die Liste ist unvollständig. Sie könnte doppelt so lang sein. Sie könnte auch anders angeordnet sein. Aber ich wollte es jetzt auf der simpelsten Ebene haben. Auch das, was dahinter kommt, ist simpel. Und jetzt möchte ich bitten, dass mir einfach einer eine Nummer an den Kopf wirft, möglichst zwischen 1 und 15. 14. Die 14. Gott ist eifersüchtig. Sie fängt mit dem Unangenehmen an. Oder vermeintlich unangenehm. Angela, nicht unangenehm für dich? Eine Frage mit einer Gegenfrage zu beantworten ist ein rhetorisches Mittel.
Okay, Anna. So habe ich dich nie kennengelernt.
Okay.
Niemals. Ist mir ein Rätsel.
Genau. Aber bevor ich wieder einblende, diese Folien haben alle den gleichen Aufbau und das, was auf den Folien steht, steht noch ein bisschen länger dann hier in dem Skript drin, ja? Es ist immer der gleiche Aufbau, nämlich was bedeutet diese Eigenschaft, was meint denn das Wort eifersüchtig? Dass man einfach mal definitorisch rangeht, was ist damit gemeint. Dann gibt es einen Auszug, einen minimalen Auszug, wo wird denn darüber in der Bibel geredet? Also wo sagt denn die Bibel das? Dann haben wir einen Abschnitt Anwendung für Gläubige. Was mache ich jetzt Gläubiger jetzt mit dieser Eigenschaft? Das wäre vermutlich die Antwort auf deine Frage, ja, wie kommt denn das? Und dann kommt der letzte Punkt, Anwendung für Fernstehende. Also Menschen, die noch nicht dem christlichen Glauben angehören, die noch nicht Jesus als ihren Retter angenommen haben. Was bedeutet denn diese Eigenschaft für sie? So, und ich lese jetzt mal kurz vor, damit alle, die jetzt ungünstig sitzen, wissen, was auf der Folie steht, was die anderen schon gelesen haben. Was bedeutet es? Gott ist eifersüchtig. Gott ist eifrig bestrebt, eine liebevolle Beziehung zu schützen, die zu unserem Besten und zu seiner Ehre dient. Er will behüten und bewahren, was er liebt. Man kann es auch deutlich komplizierter definieren. Aber das ist jetzt, denke ich, noch eine relativ allgemein verständliche Sache. Gott sieht Liebesbeziehungen, seine zu den Menschen, und die beschützt er. Er will sie behüten, er will sie bewahren und er will auch bewahren, was er liebt. Und wenn sich dann jemand in diese Beziehung reindrängt, ich glaube, das Wort Eifersucht kennt ja jeder im Raum, ja, da ist eine Liebesbeziehung und dann kommt eine dritte Partei und drängt sich da rein und zack, schlägt die Eifersucht zu. Und wenn sich jemand in die Liebesbeziehung zwischen Claudia und Gott drängt, dann ist dein Gott eifersüchtig, Claudia. Und das wird Reaktionen auslösen. Er wird sich darum kümmern, dass das nicht passiert. So wie dein Ehemann sich reindrängt, wenn hier irdisch gesehen da irgendjemand in eure Ehebeziehung reingeht. Ich bin ein eifersüchtiger Gott, steht in der Schrift. Zum Beispiel 2. Mose 34, 14. Denn Jahwe, dessen Name eifersüchtig ist, das müsst ihr in Anführungsstrichen, ist ein eifersüchtiger Gott. Ähnlich, 2. Mose 20, lese ich jetzt nicht alles vor. Deswegen könnt ihr euch die Unterlage nehmen und einfach mal diese Bibelstellen aufschlagen und sagen, stimmt, die Bibel beschreibt unseren Gott als einen eifersüchtigen Gott. Und was heißt das dann für mich als Gläubiger? Für mich als Gläubiger heißt das, gib Gott allein den ersten Platz in deinem Leben. Sobald irgendjemand oder irgendetwas ihn von diesem ersten Platz runterschubsen möchte oder an den Rand drängen möchte, rechne damit, dass Gott eifersüchtig ist. Er will die Liebesbeziehung zwischen ihm und dir schützen, bewahren. Fünfte Mose 6, 4 bis 5 kann man nachschlagen. Bete ihn an und niemand anderen. 2. Mose 20, 5. 2. Mose 20, 5, was ist das für so eine wichtige Stelle im Alten Testament? 10 Gebote. Ja? Du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihn allein. Du sollst keine anderen Götter neben ihm haben. Da merkt er diesen Eifersuchtscharakter. Nein, es ist nicht egal, ob du Jahwe und Allah gleichzeitig anbetest oder neben Jahwe noch so ein bisschen fette Buddha-Figuren anbetest. Gott ist eifersüchtig. Die Anwendung für die Fernstehenden, manchmal ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, muss ich ja zugeben. Ich habe mir ein Raster auferlegt und jetzt musste ich manchmal überlegen. Aber hier, Gott wird dir vergeben, wenn du durch Jesus Christus zu ihm kommst. Weil Gott jeden Menschen liebt, du aber als Ungläubiger diese Liebesbeziehung überhaupt nicht gepflegt hast, nicht kultiviert hast, sondern immer gesagt hast, ich, jetzt verwende ich meine alttestamentliche Formulierung, ich hure anderen Göttern nach. Ja, also ich habe einfach andere wichtigste Wesen in meinem Leben statt dich. Dann ist Gott eifersüchtig. Aber Gott vergibt das. Wenn du durch Jesus Christus zu ihm kommst, dann steht dir die Tür in sein Haus offen und dann ist die Eifersucht auch ans Kreuz genagelt. Und in Christus vergeben. Ich hätte mir mal die Seitennummer merken sollen. Kleinen Moment. So, nein. Danke. Danke, wir machen weiter. Folie 10. Ich hätte gerne ein Nümmerchen. Die 14 ist verbrannt. Die 8. Gott ist souverän. Heißes Thema. Was heißt Souveränität? Vielleicht muss man das Wort erstmal erklären. Ja, in gewissen Kreisen wird es dauernd benutzt, fast schon inflationär. Was heißt das Wort? Was bedeutet Souveränität? Gott hat absolute Autorität und Herrschaft über seine Schöpfung. Nichts geschieht ohne seinen Willen. Zur Souveränität gehören auch seine Allmacht, seine Allwissenheit und seine Allgegenwart. Und mindestens die Reformierten würden sagen, sie ist die grundlegende Lehre christlicher Theologie. Auch nicht reformierte Menschen, das ist jetzt so ein religiöses Lager, Reformierte, wenn ich das immer wieder anspreche, auch die nicht Reformierten glauben an die Souveränität Gottes. Also da gibt es gar keine Lagerbildung. Aber die Reformierten nehmen das Wort 130% so oft in den Mund wie die Nicht-Reformierten. Aber eigentlich glauben alle an die Souveränität, weil es eine ganz klare Lehre der Schrift ist. Psalm 115, Vers 3 heißt es, unser Gott ist im Himmel, er tut, was ihm gefällt. Das kriege ich nicht hin. Ich war gestern irgendwie deprimiert, als dann der schöne Vormittag mit Sonnenschein vorbei war und es dann anfing zu regnen. Ich hatte meine Vorträge für die Schweiz draußen auf dem Spielplatz vorbereitet, weil die Sonne auf mich drauf schien. Dann fing es an zu tröpfeln und ich merkte, jetzt muss ich rein. Ich konnte nicht sagen, Wind, hau ab, Regen, verschwinde, Sonne, bleibe, weil ich nicht souverän bin. Aber Gott lässt es mal ein paar Jahre nicht regnen oder Gott lässt es regnen, dann geht die Sonne nicht unter oder dieses oder jenes passiert. Er ist einfach der Obermacker, der Bestimmer. Wenn er sich was vornimmt, dann geschieht das. Und das ist das, was wir Souveränität nennen. Jesaja schreibt das in Kapitel 46, Vers 10. Oder Gott trägt ihm auf, das zu sagen, mein Ratschluss soll zustande kommen und alles, was mir gefällt, führe ich aus. Alles! Sven, du bist doch Geschäftsführer. Das ist doch eine richtig mächtige Position im Wirtschaftsleben. Könntest du von dir sagen, alles, was ich mir vornehme, das führt mein Unternehmen dann auch aus? Okay, war eine rhetorische Frage. Aus dem Grund muss er jetzt sagen, nein, natürlich nicht. Aber er ist ein super Chef und es klappt alles. Oder er nimmt sich nur realistische Sachen vor, das wäre dann die Bodenständigkeit. Sehr gut. Aber überlegt mal dieses, dass ein Gott von sich sagt, ich trumpfe über allem. Dein Krebs, ich stehe drüber. Der Motorradunfall deines Schwiegersohnes, ich stehe da drüber. Der Krieg in der Ukraine, ich stehe da drüber. Und wir merken, die Souveränität Gottes ist ja irgendwie eine nette Lehre, aber sie bringt uns auch ganz schön in Fragen. Das ist das, was ich euch ermutigen möchte. Nehmt die Eigenschaften Gottes und denkt darüber mal intensiv nach. Und zwar nicht nur, was kann ich da für eine Sahne abschöpfen für mich, was mich dann erfreut, sondern auch, was heißt denn das? Was heißt denn das, dass dann auch Leid in der Welt ist? Also diese alte klassische Frage, wie kann ein souveräner Gott Leid zulassen? Ja, die sogenannte Theodizee-Frage, hatten wir ja auch schon mal behandelt. Die ist ja da. Und dann heißt es, nimm das Wort Gottes, nimm die Offenbarung, die Gott dir geschenkt hat und halte dich daran fest. Auch wenn du nicht verstehst, warum in Uganda dann die Leute getötet werden. Im Sudan. Ich fürchte in Uganda auch. Aber wir verstehen vieles nicht. Aber das heißt nicht, dass wir sagen, dann hat sich Gott geirrt, als er sich als souverän dargestellt hat. Dann hat Jesaja das falsch verstanden, als er diesen Vers dort aufschrieb oder verkündete. Lest solche Bibelstellen, wie sie hier in dem Skript angegeben sind. Vielleicht habt ihr noch eine uralte Konkordanz im Schrank stehen. Also meine Generation ist noch mit Büchern groß geworden. Bücher, das sind diese Dinger, wo man blättern kann. Ja? Da gab es auch Bücher, die sich Konkordanz nennen. Da konnte man unter S nachgucken. Souverän hatte man meistens ein Problem, weil das Wort souverän kommt in der Bibel gar nicht vor. Zumindest in den gängigen Bibelübersetzungen nicht. Aber dann guckt man mal im Lexikon nach und merkt, dass es statt souverän andere Texte gibt, die die Souveränität belegen. Schlagt nach, beschäftigt euch mit den Eigenschaften Gottes, mit dem Ziel, euren Gott besser kennenzulernen. Und die Moderneren, die können das ja mit allen möglichen Internetportalen heutzutage machen, dass man einfach mal dort nachschaut. Und ChatGPT kann man, oder andere Sprachmodelle kann man natürlich befragen. Ja, welche Bibelstellen gibt die evangelikale Bibel an, um die Souveränität Gottes zu belegen? Kann man ja mal die Frage stellen, mal schlag bitte die Bibelstellen auch nach, die dann kommen. Denn diese Sprachmodelle sind manchmal sehr halluzinierend. Wenn ich mich daran klammere, dass mein Gott sich als souverän vorstellt, wenn ich sage, oh, das ist mein Gott, an den ich mich festklammere und ich klammere mich damit auch an seine Eigenschaft, souverän zu sein, fest, dann heißt das, vertraue Gottes Plan auch in schwierigen Zeiten. Sei zuversichtlich in missionarischen Aktivitäten. Ich habe jeweils die Bibelstelle angegeben für die dann weiter forschen möchten. Ja? Dass, wenn ich an die Souveränität Gottes glaube, ich eine ganz andere Motivation und eine ganz andere Zuversicht habe, wenn ich auf dem Missionsfeld bin. Denn da kann mir nichts passieren, was Gott nicht zulässt. Oder wie ich sagen würde, verordnet. Aber das Thema hatten wir ja schon mal in anderen Andachten. Ich gehe jetzt mal in das einfachste Niveau. Da draußen ist niemand stärker als er. Ja? Jeremy Bridges, Trust in God, Even When Life Hurts, ist mein absoluter Eye-Opener gewesen. Also ein Buch von Jeremy Bridges, gibt es auch in Deutsch, Gott Vertrauen heißt das, glaube ich, der gesagt hat, wenn du zu deinem Chef gehst, Gott steht über deinem Chef, wenn du bei dem Commanding Officer, also im Militär bist, ich weiß nicht, wie das im Deutschen heißt, der befehlshabende Offizier, Gott steht neben dir und dieser befehlshabende Offizier, das kann ein Vier-Sterne-General sein, völlig egal, dein Gott ist größer als dieser Offizier. Und wenn du mit diesem Gewissen, Gott ist auf meiner Seite, was will mir jemand antun können? Dann merkst du, wie die Souveränität dir auch den Rücken stärkt in den verschiedenen Situationen und dir die Furcht austreibt. Warum? Weil du Theologie studiert hast. Theologie. Doch, weil wir über Gott nachdenken und das fest in uns aufnehmen, was Gott über sich offenbart, weil wir ihm glauben, dass er uns keinen Schmarrn erzählt, deswegen gehen wir gestärkt durch den Alltag. Deswegen denke ich, keine Angst bitte vor Theologie haben. Das ist sowas Feines. Anwendung für Fernstehende, also dem Glauben Fernstehende, versuche nicht gegen Gott anzukämpfen. Du hast keine Chance. Ja, also, wer gegen Härte antritt, hat ja noch die Hoffnung vielleicht. Oh ja. Ich lehne mich jetzt weit aus dem Fenster. Bei Bayern, das ist vielleicht schon ein bisschen schwieriger. Bei Gott absolut unmöglich. Gib deinen Widerstand auf. Völlig bescheuert. Vertraue auf Jesus Christus. So, nächste Nummer. Die 3 und die 12 ergibt zusammen 15, könnte ich jetzt machen. Wir machen... Das ist so ein schönes Thema, das muss ich jetzt unbedingt machen. Gott ist treu und vielleicht haben wir noch Zeit für die 12. Ups. Falsch verlinkt oder falsch gelabelt? Lass mal gucken. Oh, sorry. Ich muss die 12 nehmen. Irgendwie habe ich ein Problem. Ich weiß nicht. Ah, warte mal, jetzt hat er hier umgeschaltet, was er nicht soll. Ich sehe nämlich nicht alles wie ihr.
Mhm. Gottes Liebe vorgeschlagen, Peter
12,
Gottes Treu.
Ich sag's ja, Reaktor auf 105%, da ist nur noch funktionieren. Okay, also, du wolltest die 3? Du wolltest die 12. So, und da haben wir auch die 12. Alles gut, danke, dass du mich wieder in meinen eigenen Foliensatz eingearbeitet hast. Okay, also Gott ist treu. Was bedeutet Treue? Es ist schon spannend, wenn man das Wort erklären muss, aber ich fürchte, man muss es erklären. Ne? Gott bleibt seinem Plan und seinen Verheißungen treu. Nun ist das Wort schlecht erklärt, weil das Wort ja nochmal verwendet wird. Aber wichtig ist, das, was Gott sich vornimmt und das, was er uns verspricht, das hält er auch wirklich ein. Wenn du also eine Verheißung hast, die in der Bibel auf dich gemünzt ist, Achtung, nicht jede Verheißung in der Schrift ist auf Harald Schiefers im 21. Jahrhundert gemünzt. Manche sind halt für damals gemünzt. Aber wenn der Herr dir etwas zusagt, dann wird er das machen. In der deutschen Politik gibt es so einen klassischen Spruch, was kümmert mich das Geschwätz von gestern, das soll mein Politiker gesagt haben. Dann haben sie gesucht, haben das Zitat aber nicht gefunden, ob er es nun wirklich gesagt hat oder nicht. Aber das sind wir aus eigentlich gewohnt, dass uns vorgesetzte Menschen irgendwas erzählen oder Vertriebsmitarbeiter uns irgendwas erzählen. Und dann kaufst du das Ganze oder du nimmst deinem Chef oder deinem politischen Wahlkreiskandidaten das Ganze ab, dann hast du ihn gewählt und am Ende, Edge. Dein Gott ist absolut treu. Absolut, im Griechischen ist das Wort Pistos verwendet, das kann man auch mit zuverlässig übersetzen. Gott ist zuverlässig. Verlass dich auf ihn und du wirst nie von ihm verlassen sein. Wenn Gott was sagt, dann hält er das ein. Ist nicht so wie manch ein Ehepartner nach 10 Jahren sagt, ja, damals, da bin ich so und so an meine Ehe rangegangen. Aber jetzt, die Umstände haben sich geändert. Nein, Gott kennt ja die Zeiten. Gott weiß alles im Vornherein. Der schwebt über der Zeit. Er hat die Zeit geschaffen. Deswegen, es gibt für ihn kein Ü-Ei. Einmal auspacken, hätte ich gewusst, hätte, dass das da drin ist. Gott weiß alles. Und deswegen, man kann ihm absolut vertrauen. Und er ist absolut treu. Und da kannst du wieder deine Umarmung machen. Herr, ich klammere mich an dich. Du bist mein Fels in der Brandung, weil du treu bist. 5. Mose 7, 9. Sohn, erkenne nun, dass Jahwe dein Gott der treue Gott ist. Ja, 5. Mose, die neue Generation, das sind nicht mehr die Hebräer, die aus Ägypten geflohen sind, sondern das sind die Kinder dieser Leute. Und sie sollten sich eins in die Birne einhämmern. Dein Gott ist ein treuer Gott. Klammer auf, im Gegensatz zu deiner Elterngeneration, die so untreu waren, dass sie in der Wüste sterben mussten. 2. Timotheus 2, 13, hier auch öfter schon erwähnt, sicherlich vielen bekannt, sind wir untreu, so bleibt er treu. Ja, wenn meine Frau mir untreu ist, dann kann ich ja auch machen, was ich möchte. So reagiert Gott nicht. Er bleibt treu, weil er kann gar nicht anders. Es ist nicht für ihn, ja, ich habe mir immer 5 Dinge fürs neue Jahr vorgenommen, abnehmen, weniger das machen, mehr das machen und treu sein. Er hat halt nicht geklappt, sondern es ist seine Wesenseigenschaft. Es ist nicht sein Plan, nicht seine Absicht, treu zu sein. Er ist treu. Viele, viele andere Stellen belegen das auch. Das heißt für uns Gläubige, vertraue Gott. Er wird dich niemals im Stich lassen. Selbst wenn die Umstände das andeuten. Ich habe mich jahrelang woanders beworben. 4-5 Jahre habe ich Bewerbungen rausgeschickt auf einen neuen Job. Und ich habe ihn nicht bekommen. Und okay, ich bin sehr überzeugt von der jetzigen Führung Gottes mit der jetzigen neuen Anstellung. Da ist so viel geschehen, aber ich sage, Gott hat mir damals den Job nicht gegeben, weil er den besseren Job für mich schon im Blick hatte. Deswegen schau nicht auf den Moment, ja? Ja, Gott, du hast doch gesagt, dass du deine Verheißung erfüllst. Warum? Nicht jetzt. Gott ist halt kein Kaffeeschnellautomat. Oben drücken und einen Kaffee raus. Sondern manchmal dauert es ein bisschen, bis er die Verheißung erfüllt. Und dieses Timing ist auch vom Feinsten. Für uns Ungeduldige dauert es immer viel zu lange. Herr, ich bitte dich darum und mach es bitte schon gestern. Aber er hat das Timing genau vor Augen, weil er das alles im Blick hat. Sei gewiss, dass Gott alle seine Verheißungen erfüllt. Und, das muss ich vielleicht noch kurz erläutern, die Theologen unterscheiden die Eigenschaften Gottes in verschiedene Kategorien. Und ein Schema, das man anlegt, sind vererbbare Eigenschaften und nicht vererbbare Eigenschaften. Gott hat Eigenschaften, die er hat, von denen er sich wünscht, dass wir Kinder Gottes sie ebenfalls haben. Also nicht nur Gott soll lieben, auch wir sollen lieben. Hm? Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, habe ich irgendwo schon mal gelesen. Und das hier ist so eine vererbbare Eigenschaft. Sei selbst alle Zoll 3, 1. Korinther 4, Vers 2, und halte, was du versprichst. Also erfreu dich nicht nur der Treue und der Zuverlässigkeit Gottes, sondern sage, so wie er, so auch ich. Mit allen menschlichen Hinfallen und mit allen menschlichen Unzulänglichkeiten, ja, diese Versuchung, die uns dann doch einen Wortbruch begehen lässt oder eine untreue Tat begehen lässt. Aber streck dich danach aus, das Ebenbild Gottes auch in dieser Charaktereigenschaft zu sein. Also wenn du dich mit der Eigenschaft beschäftigst, Gott ist treu, dann erfreue dich deines treuen und zuverlässigen Gottes und bete, Herr, lass mich ähnlicher sein wie du. Ich bin einmal als Schwarzfahrer in der Bahn erwischt worden, in der S-Bahn. Als Christ. Ist jetzt vielleicht 8 Jahre her. Und Johnny Controlletti stand vor mir und hat seinen Job gemacht. Also ich weiß nicht, ob ich es vergessen hatte oder die Monatskarte zu Hause liegen ließ, aber es war nicht bewusstes Schwarzfahren. Das erstmal nur als Statement des Schuldigen. Ihr Richter dürft dann entscheiden, ob ich recht habe. Was ich eigentlich erzählen möchte, ist, 3 Sitzbänke weiter saß ein Bruder aus meiner Gemeinde, Dr. Ralf Lengen, einige von euch kennen ihn. Und der hat die Situation irgendwie mitgekriegt. Ich hatte ihn noch gar nicht wahrgenommen, dass er in dem Zug sitzt, sonst hätte ich bei ihm gesessen. Aber er hat irgendwie mitgekriegt, dass blutrot der Ansgar da vorne stand. Und er kam und sprach nicht mich oder Johnny Controlletti, den armen Menschen da, der da kontrolliert, an, sondern er hat mehr oder weniger den ganzen Zug zugetextet. Dieser Mann ist die aufrichtigste Person in der Welt. Wenn der seinen Fahrschein nicht hat, dann hat er ihn nur vergessen. Und ich wurde von Rot auf Puterrot oder ich weiß nicht so. Danke, lieber Ralf, dass du mich versuchst zu retten. Ich musste trotzdem erhöhtes Beförderungsentgelt, EBE, leisten. Ich hatte den blöden Fahrschein vergessen. Ja, wie auch immer. Aber irgendwie war ich schon stolz. Also, ob ich der aufregendste Mensch in der Welt bin, das war jetzt auch ein bisschen rhetorisch übertrieben von Dr. Lengen, aber denke mir, wenn das unser Ruf ist als Christen, die Christen sagen, und das passiert. Oder sie sagen, du, das kann ich nicht versprechen, weil ich nicht genau weiß, ob ich es hinkriege. Super. Aber lasst uns auch bekannt werden, dass wir Ebenbilder Gottes sind, indem wir treu und zuverlässig sind. Lüge passt da nicht rein, oder? Unaufrichtigkeiten. Sachen so ein bisschen anders darstellen. Man hat nicht richtig gelogen. Aber der andere hat dummerweise das Falsche assoziiert bei dem, was ich sage. Ja, das kann ich dafür, dass der das falsch interpretiert. Also Aufrichtigkeit ist ein Wert, der mit reinkommt. So, was war die andere Nummer? Die 3, oder? Und dann kommen wir mal langsam zum Ende. Wir haben ja alle Hunger. Gott ist die Liebe. Und interessanterweise heißt die Überschrift nicht Gott ist die Liebe, sondern Gott ist Liebe. Und da können jetzt die Sprachwissenschaftler unter euch drüber nachdenken, ob das einen Unterschied macht. Gottes Liebe ist die Eigenschaft, durch die er für seine Geschöpfe das Beste wünscht und sich ewig hingibt. Wo wird Liebe gelehrt? Ganz berühmt Johannes 3,16 können viele von euch auswendig. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. 1. Johannes 4, Vers 8, wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt. Denn Gott ist Liebe. Merkt ihr wieder vererbbare Eigenschaften? Ja? Weil Gott so ist, automatisch der Anspruch, na, dann lasst uns das doch bitte nachahmen, so gut wir als Menschen können. Mit der Souveränität ist das echt schwierig, die ist nicht vererbbar. Ja, wenn wir alle plötzlich souverän wären, das geht nicht. Aber Liebe, in unserer Person Liebe zu sein, das ist vorbildlich. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Viele weitere Abschnitte, die hier stehen, die Abkürzung HFA steht für Hoffnung für alle, GN für gute Nachricht. Das hat nur was damit zu tun, dass manchmal die Bibelübersetzungen das sehr unterschiedlich darstellen. Was heißt das für uns Gläubigen, dass Gott Liebe ist? Danke Gott für seine Liebe und bete ihn an. Zum Beispiel in Kolosser 1, Vers 12 und 1. Johannes 3, 1 kann man das nachlesen. Und Johannes schreibt auch in Kapitel 4, Vers 19 seines ersten Briefes, du sollst Gott mehr und mehr lieben. Streck dich danach aus, ihn mehr zu lieben. Und das ist eigentlich das Ziel meines heutigen Vortrages. Je mehr du vertrauenswürdig über Gott weißt, also nicht nur so ein wohles Gefühl und ich wünschte mir, dass Gott auch ein bisschen salzig wäre, also dass du dir irgendwelche Eigenschaften ausdenkst, sondern belastbar über die besondere Offenbarung, über die Schrift. Gott offenbart sich in der besonderen Offenbarung, in der Schrift. Wir nehmen die Offenbarung und nehmen sie einfach mal 100% an und doktern nicht rum und packen auch nicht zu, sondern wir haben schon so viele Eigenschaften von Gott in der Schrift, dass wir uns an die klammern. Und dann heißt es mehr und mehr nachdenken über Gott, denn je mehr man über Gott nachdenkt, desto mehr wird man ihn lieben. Das ist eine ganz automatische Schlussfolgerung. Oder Umkehrschluss, wenn du sagst, ja, ich bin ja Gott dankbar, dass er mich errettet hat, aber mit der Liebe ist so ein bisschen schwach. Liebe kann erkalten. Das stellen nicht nur Ehepartner fest, das stellt auch die Schrift fest. Gerade bestimmte Gemeinden in der Offenbarung sind in ihrer Liebe erkaltet. Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, welche Liebe genau gemeint ist. Haben wir nicht ganz alle die gleiche Meinung, aber lasst uns daran arbeiten, Gott zu lieben, denn er ist es wirklich wert. Und du sollst andere Menschen lieb haben, und zwar sogar deine Feinde. Spätestens bei den Feinden ist es ja die Herausforderung, also die Lieblingsbuddies im Hauskreis lieb zu haben, das fällt den meisten leicht, aber schwierig wird es, wenn du die Leute halt unangenehm findest, wenn ihre Ansichten deinen nicht entsprechen, wenn jemand um sein Steckenpferd reitet und dich nur damit abnervt, dann ist Liebe gefordert. Und dann erinnere dich an einen Gott, der dich geliebt hat, als du noch sein Feind warst. Als du nämlich weder Interesse an ihm, noch an seiner Position oder seiner Meinung oder seiner Gerechtigkeit hattest. Übernimm diese Eigenschaft Gottes, liebe andere. Ja, und für die Fernstehenden, was für eine schöne Botschaft. Gott liebt dich, obwohl du in seinen Augen ziemlich schmuddelig bist. Es hat uns alle in die Arme Gottes getrieben, zu erkennen, dass Gott uns liebt, oder? Und lass uns diese Botschaft weitergeben. Vielleicht bist du kein Supertheologe, kein Apologet, was auch immer ein Apologet ist, bist vielleicht kein Missionar, kein Evangelist, aber du kannst jedem Menschen sagen, Gott hat dich lieb. Frag ihn, warum. Das kannst du, weil du es selbst erfahren hast, hoffentlich. Ihr Lieben, 15 Eigenschaften. Wie gesagt, ich lade euch ein, euch so ein Heftchen zu nehmen, die kleineren Heftchen für die, die noch gute Augen haben, die größeren Ausgaben für die, die mehr haben. Aber wenn ein Lehrer eine Unterlage aushändigt, hat das immer so ein kleines Geschmäckle. Dann stehen da vielleicht auch Hausaufgaben drin. Diese Hausaufgabe heißt hier Anregung. Ja, wir geben ja als moderne Menschen keine Befehle mehr, keine Anweisungen, sondern wir geben Impulse oder wir regen an oder wir schlagen vor, weil es doch völlig angenehmbarer ist. Ich lese mal vor, was hier steht. Nimm dir in den nächsten 4 Wochen jedes Mal in deiner stillen Zeit eine der oben genannten Eigenschaften vor und durchdenke sie. Hier steht nicht täglich, denn nicht jeder hat eine tägliche stille Zeit, aber für den nächsten Monat, vielleicht für den November, wenn das nächste Mal stille Zeit ist, nimmst du dir eine der Eigenschaften und sagst, klick, musst ja nur auf der Folie klicken, und dann springt automatisch die Seite auf, wo der Text steht, und durchdenke es. Lies die angegebenen Bibelstellen, schlage Parallelstellen nach. Manch einer hat eine Bibel, wo an Versen dann so ein kleiner Buchstabe steht und dann kann man in der Mitte oder unten kann man dann nochmal andere Stellen sich durchlesen, die das Ähnliche aussagen. Das sind Parallelstellen. Oder, wie gesagt, nimm eine Konkordanz oder auch das von mir vielartig beworbene Lexikon zur Bibel. Da kann man unter dem Stichwort Souveränität nachschlagen. Denke nach. Also nicht nur lesen, hab's gelesen, Haken dran, sondern denke drüber nach. Ich könnte ja das Wort meditiere benutzen, aber das hat dann für manch einen schon wieder so einen buddhistischen Charakter. Aber gehe in die Mitte der Sache. Nichts anderes als meditieren. Und mein Vorschlag ist, lerne diese Eigenschaft auswendig. Gott ist Liebe. Das lerne auswendig. Gott ist Liebe. Und wenn du das 4 Wochen machst, und ich sag mal nur jeden zweiten Tag, hast du am Ende 15 Eigenschaften auswendig drauf. Und das wird dein Gebetsleben erfreuen. Dann brauchst du dieses Paper nämlich nicht mehr. Dann sagst du, Herr, ich bete dich dafür an, dass du eifersüchtig bist. Und du weißt dann auch, was das meint, weil du ja irgendwann mal drüber nachgedacht hast. Und wenn du es nicht mehr weißt, ach, da gab es ja so ein Paper. Oder das Lexikon. Oder deine eigenen Notizen. Bete Gott für diese Eigenschaft an und bitte ihm, dass du ihm in dieser Eigenschaft ähnlicher wirst. Das ist die Hausaufgabe. Nichts anderes als ja, ein vernünftiger Umgang mit dem, was man vom Wort Gottes verstanden hat. Ich würde gerne noch beten und überlasse dann dem Dave wieder den Rahmen. Herr, wir danken dir dafür, dass du dich überhaupt geoffenbart hast. Du hättest die Welt schaffen können und sich selbst überlassen können und wir hätten rumgerätselt und wären auf wahnsinnig viele Modelle gekommen und keiner wüsste, wer recht hat. Wir danken dir, dass du dich geoffenbart hast und uns erklärt hast, nicht nur, dass du alles gemacht hast und was du alles gemacht hast, sondern wer du eigentlich bist, dass du uns Einblick in deine Persönlichkeit, in deinen Charakter, in dein Wesen gibst. Und Herr, wir sind als Menschen meistens mehr an der Gabe interessiert, als an dem, der dahinter steckt, dem Geber. Und wir wollen dich um Vergebung bitten, wo wir mehr Dinge von dir abgegriffen haben, anstatt dich zu ergreifen. Ich will dich bitten, dass du unsere Liebe zu dir wachsen lässt, dass wir uns danach ausstrecken, mehr zu erfahren, wer du wirklich bist, mehr so zu wissen, wie du ja, menschlich gesehen tickst, wie du Dinge beurteilst, wie du Dinge einschätzt, wie du zu Sachen stehst. Und dass wir darüber vielleicht erschrecken, weil wir merken, dass wir viel zu lasch, zu salopp mit dir umgegangen sind. Dass wir zu wenig Gottesfurcht hatten. Dass wir dich wie ein Kumpel aus der Schule behandelt haben und nicht als den allmächtigen Gott. Und ich aber auch bitten, dass du unsere Seele erhebst, dass wir merken, Herr, du bist unsere Hoffnung. Alles, was unsere Zukunft bestimmt, ist in dir vereint. Und wollen dich bitten, dass wir mehr verstehen, wer du bist und uns das in unseren verschiedenen Aufgabengebieten, in all den Werken, die du zuvor für uns vorbereitet hast, dass es uns dabei motiviert, unterstützt, uns den Rücken stärkt, uns ja, die Schultern hochziehen lässt, den Rücken gerade machen lässt, weil wir wissen, dieser Gott steht bei unserer Seite und wir wissen, wie er ist. Wir müssen nicht im Dunkeln herumtapsen. Wir müssen auch keine klugen neuen Theorien aufstellen, was du vielleicht noch alles bist, weil du gesagt hast, was über dich zu wissen ist. Herr, bewahre uns davor, dass wir in irgendeine Romantisierung kommen, dass wir uns noch mehr Dinge ausdenken, die du über dich gar nicht geoffenbart hast. Bewahre uns davor, schlauer sein zu wollen als du, sondern einfach das anzunehmen, was du über dich mitteilst. Herr, danke dafür, dass du dich ja, so transparent gemacht hast. Nicht in 100%, auf keinen Fall, aber dass wir doch so vieles über dich wissen. Und lass uns als Gemeinde darin wachsen, bitte. Herr, wir wollen ja nochmal, wie Andrea vorhin ja, von der Jungschaftsfreizeit der Marloer berichtet hat, nochmal diese Familie nennen, wo der Unfall mit dem Gepäckstück da passiert ist. Danken dir dafür, dass du es so geleitet hast, dass ja, man es nicht in die Länge gezogen hat. Ich hätte eher erstmal gesagt, wir fahren erstmal nach Hause und dann gucken wir mal. Danke dafür, dass du einfach durch deinen Geist auch geführt hast, dass man sofort ins Krankenhaus fuhr, dort die angemessene Behandlung bekam. Und das wollen wir dir jetzt auch bitten, dass die Eltern das richtig eintüten und richtig verstehen und da nicht noch irgendwas Böses für die Jungscha entsteht. Wir wollen dir danken für jeden Mitarbeiter, den Reiferen wie den Jüngeren, dass du ihre Mühen, ihre Schlaflosigkeit, ihr Engagement wirklich segnest. Und ja, wir wissen, dass es auf jeden Fall bei dir alles registriert wurde, was jeder Einzelne getan hat und wie viel er aus Liebe für dich diesen Kindern beigebracht hat. Und wir wollen dich für die Kinder bitten, dass sie diese Schätze bewahren und dass sie nicht weggepickt werden. Amen. Amen.